ARD.
Na, was denkst du dir dabei? Geht's der Katze gut?
Also, vor unserem Interview hätte ich gesagt, ja, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher.
Also ja, das war mein Kater, dem ging's ja ganz gut, das kann ich dir schon mal sagen. Aber tatsächlich wird das Katzenschnurren nämlich manchmal missinterpretiert. Mhm. Das kann nämlich genauso ein Stressschnurren sein.
Ach so.
Oder auch ein Anzeichen von Angst und tatsächlich manchmal auch Schmerzen.
Allerdings gibt es hier auch sowas wie die 5 Freiheiten. Und die gelten tatsächlich auch dann so in einer Form für alle Tiere, inklusive Insekten. Und das ist zum einen die Freiheit von Hunger, Durst und Fehlernährung. Dann die Freiheit von Unbehagen, die Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit, die Freiheit von Angst und Leiden und die Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens. Das ist halt so die typischen Sachen, die auch irgendwo quasi für alle Tiere gelten, ganz egal, wie die beschaffen sind.
Auch für Insekten Freiheit von Hunger und Unbehagen wirklich?
Na, wenn wir sie bewusst halten, warum nicht?
Und woher kommen diese 5 Freiheiten? Also wo steht das?
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges und viel diskutiertes Konzept aus der Tierwohldebatte. Das stammt aus den 1970er Jahren. Es geht dabei um ein Statement des britischen Farm Animal Welfare Council. Und das Komitee, das daraus entstanden ist, berät übrigens die britische Regierung bis heute in Sachen Tierwohl.
Kann es sein, dass unser Verständnis von Tierwohl mal auf den Prüfstand muss?
Ja, aus der Perspektive der Wissenschaft auf jeden Fall. Wenn man genauer hinguckt, stellt man nämlich ganz schnell fest, dass auch die meisten Tierhalter sehr wenig darüber wissen.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
34 Millionen Haustiere leben mit uns in Deutschland unter einem Dach. Besonders Hunde und Katzen sind oft wie Familienmitglieder. Sie bekommen Spielzeug, Regenmäntel und werden mit Leckerlis verwöhnt. Diese Vermenschlichung geht sogar so weit, dass Tiere gezüchtet werden, die extrem kindlich aussehen, obwohl Qualzucht verboten ist. Aber wo fängt die eigentlich an? Woran kann man erkennen, dass Tiere leiden? Und wie kann man das messen? Willkommen bei Synapsen, ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Tierwohl, Tiergesundheit, Tierschutz, darüber wollen wir heute sprechen. In aller Tiefe und nötigen Komplexität. Denn in der Wissenschaft gibt es immer mehr als nur eine Seite und das wollen wir hier in den Synapsen zeigen. Die Ampelkoalition diskutiert gerade die Novelle des Tierschutzgesetzes. Die Vermarktung von bestimmten Hundezüchtungen wie dem Mops wäre damit verboten. Aber wieso erst jetzt? Wie kann man solchen Hunden das Leben wieder leichter machen? Gilt das Tierschutzgesetz eigentlich für Insekten genauso wie für Rinder, Schweine und Hühner? Und was ist dran an diesem Bauchgefühl, wenn Tiere und BesitzerInnen sich sehr ähnlich sehen? All das bespreche ich in dieser Folge mit meiner Kollegin, der Wissenschaftsjournalistin Karin Elli Larsson. Schön, dass du da bist, Elli.
Ja, hallo.
Es ist ja kein Zufall, dass wir beide über Tierwohl sprechen, denn du bist studierte Tiermedizinerin. Das heißt, du darfst ja auch eigentlich alles behandeln, vom Hamster bis zum Schwein, oder?
Ja, im Prinzip schon. Ne? Wenn man sich gut auskennt, dann sollte man das auch tun. Und als Tierärztin trifft man an allen Ecken auf Tierleid, ob das jetzt der fehlgeprägte Papagei ist mit seinen Verhaltensauffälligkeiten oder auch aber der stark übergewichtige Hund, der dadurch Gelenkschmerzen hat. Persönlich finde ich ein Problem, dass man Tiere oft vermenschlicht, auch wenn wir selbst welche sind.
Aber ich sag mal, so der Dackel mit Regenjacke ist doch nicht schlimm, oder?
Ja, nee, natürlich nicht, nee. Und so kurzhaarige Hunderassen, dann sollte man auf jeden Fall auch einen Wärmemantel überziehen, wenn es draußen kalt ist. Das wissen übrigens viele auch nicht, dass die doch frieren können, wenn die zu wenig Fell haben. Viele Menschen beanspruchen für sich, tierlieb zu sein und nur das Allerbeste für ihr Tier und manchmal auch für das Tier anderer zu wollen. Aber leider basiert dieser Anspruch meist auch unbewusst eher oft auf eigenen Meinungen und Wertevorstellungen und weniger auf echtem Wissen.
Ja.
Was braucht das Tier wirklich? Was muss ich ihm als Halter bieten? Da klafft eine große Wissenslücke.
Thematisch bleiben wir heute eher bei den Haustieren und streifen die Nutztierhaltung nur so ein bisschen, denn es ist ja ehrlich gesagt ein anderes riesengroßes Fass, das wir da aufmachen müssten. Trotzdem, gerade aus der Diskussion um die Haltung von Schweinen, Rindern und Hühnern, kennt man ja einen Begriff, nämlich Tierwohl. Und das sollten wir als erstes mal klären. Was bedeutet das überhaupt?
Tierwohl wird ganz unterschiedlich definiert und je nach Lesart gehören auch die Begriffe Tierschutz und Tiergesundheit dazu. Also neben bestmöglichem Wohlbefinden auch der Schutz vor äußeren und inneren Schäden. Wissenschaftlich relevant ist, was man dazu schon alles erforscht hat, aber auch, dass vieles noch nicht überhaupt angesehen wurde und damit nicht bewertet werden kann. Denn auch wenn die Wissenschaft viele neue Erkenntnisse hat, beispielsweise auch zur Intelligenz oder dem Bewusstsein von Tieren, es bleibt noch ganz, ganz viel mehr zu erforschen. Und was man nicht vergessen sollte, Tierwohl hängt auch mit der Gesundheit von Menschen zusammen. Und am Ende kommt natürlich auch die Umwelt hier ins Spiel. Also es ist alles eine Frage von One Health.
Wir haben aber doch auch ein Tierschutzgesetz. Und der Schutz der Tiere ist doch auch im Grundgesetz verankert, oder?
Ja, das stimmt. Seit 2002 bereits, also über 20 Jahre ist es schon her, da ist Tierschutz quasi ein verfassungsrechtlich verankertes Staatsziel geworden. Das ist ganz konkret der Artikel 20a des Grundgesetzes, in dem steht, dass der Staat die Verantwortung für die künftigen Generationen, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Und im Tierschutzgesetz steht im Zweck die Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Das heißt, der Mensch muss für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden schützen. Konkret steht dort, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden darf. Das gilt übrigens für alle Tiere. Was jedoch ein vernünftiger Grund ist, das sorgt regelmäßig für Diskussionen.
Kannst du uns dazu Beispiele geben?
Ja, das sind natürlich Fragen beispielsweise, die wir alle kennen, über die leidenschaftlich diskutiert wird, zum Beispiel, darf man nun Fleisch essen oder nicht? Dann recht eindeutig vernünftig ist es dagegen sicherlich, dass ich Mücken bekämpfe, damit sie mich nicht stechen und beispielsweise Dengue oder Malaria übertragen. Oder natürlich will ich auch die Krätzemilben unter der Haut behandeln, die will ich lieber nicht bei mir. Ne? Aber wenn wir jetzt mal den zweiten Tierschutzparagrafen nehmen, da steht drin, dass Tiere, die wir halten, besonderem Schutz unterliegen. Nur wer dachte denn schon beim Festlegen des Gesetzestextes daran, dass neben Hund, Katze, Maus, Hühnern und so weiter eigentlich auch die Soldatenfliegenlarve als gehaltenes Tier unter besonderem Schutz stehen muss und beispielsweise Rechte mit Blick auf bedarfsgerechte Unterbringung hat? Und was sind denn das genau für Bedürfnisse? Da stehen wir wissenschaftlich noch ziemlich weit am Anfang. Für viele mag das tatsächlich absurd klingen, darüber überhaupt nachzudenken. Aber bei Wespen und Hausfliegen hat man tatsächlich Anzeichen für ein Selbstbewusstsein gefunden. Und so manche Insektenart kann offenbar Schmerzen fühlen, jenseits von Reflexen.
Das kann man gar nicht so glauben, Elli, wenn ich das so höre. Das musst du mir ein bisschen genauer erklären. Das ist irgendwie, ja, damit hat man nicht so oft zu tun.
Ne, ja, aber wenn wir die Sache mit dem Schmerz ergründen wollen, sollten wir vielleicht erstmal über Schmerz bei Tieren grundsätzlich reden.
Okay, dann fangen wir da an, wo es ein bisschen einfacher ist, nämlich bei Wirbeltieren. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen. Schmerzfreiheit als Grundlage für das Wohlergehen. Elli, woher weiß man überhaupt, dass Tiere Schmerzen empfinden?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Wissenschaftshistorisch gesehen dachte man lange Zeit, dass junge Tiere und übrigens tatsächlich auch junge Menschen, also Kinder, weniger bis keine Schmerzen empfinden können, weil das Nervensystem nach der Geburt zunächst noch nicht ausgereift sei. Das hatte man anhand von Gewebeuntersuchungen mikroskopisch untersucht und das reichte manchen Forschenden allein schon als Beweis für die Abwesenheit von Schmerzempfinden.
Man hat doch auch Babys früher ohne Narkose operiert deswegen, ne?
Ja, das war tatsächlich bis in die 1980er Jahre hinein noch. Total krass, oder?
Ja, unglaublich.
Bei einem ganz großartigen Gespräch an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover habe ich dazu einiges erfahren dürfen. Und zwar bei zwei Expertinnen zur Schmerztherapie bei Tieren. Das sind Julia Tünsmeier und Sabine Kästner, die beide an der Klinik für Kleintiere der TIHO arbeiten. TIHO, das ist die Abkürzung für die Hochschule in Kurz. Sabine Kästner ist Professorin für Veterinäranästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Und ich habe sie genau das gefragt. Weiß man eigentlich, ob alle unsere Haustiere Schmerzen empfinden und woher?
Schmerz ist natürlich eine sehr subjektive Empfindung, also eine sensorische und emotionale Empfindung. Wenn wir sozusagen die Physiologie von den Tieren anschauen, haben die alle sozusagen die Ausstattung wie wir auch, also den gleichen Aufbau der Nerven bis Rückenmark, bis hin zum Gehirn, sodass wir davon ausgehen müssen, dass die Tiere Schmerzen empfinden können. Wie sie den empfinden, ob der genau wie jetzt beim Menschen stattfindet, das können wir natürlich nicht sagen. Aber ich weiß natürlich auch nicht von bei einer Person, also bei einem anderen Menschen, weiß ich auch nicht, wie der den Schmerz empfindet. Der kann mir zwar mitteilen, dass er Schmerz empfindet und vielleicht auch die Qualität, aber ich kann es natürlich nicht ganz genau nachempfinden, nachfühlen.
Ja, wichtiger Punkt finde ich, dass es selbst bei Menschen nicht so klar ist. Sieht man ja auch daran, dass man in der Praxis manchmal danach gefragt wird, ne? Bitte nennen Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark der Schmerz ist. Wie kann man denn bei Tieren einschätzen, wie groß der Schmerz ist?
Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Das kann man streng genommen nicht eindeutig quantifizieren. Schätzen trifft es da tatsächlich besser. Trotzdem gibt es Techniken, wie man doch die Stärke der Schmerzen einordnen kann, auch beim Tier. Da schaut man zum Beispiel auf das Verhalten, also auf Abweichungen von dem üblichen Verhalten, und auch schmerzspezifisches Verhalten gibt es. Und auch die Mimik, so Sabine Kästner.
Das ist in den letzten Jahren auch in der Tiermedizin vermehrt eingesetzt worden, dass man aus der Mimikveränderung, also Grimace Scales, die heißen, oder Pain Faces, Schmerzgesicht, dass man das mit reinnimmt. Es gibt einige physiologische Parameter, also Herzfrequenz, Blutdruck, was wir nutzen könnten, was aber oder häufig genutzt wird, was aber sehr unspezifisch ist. Das kann ja auch durch Stress und Angst sein. Das heißt, es muss nicht unbedingt Schmerz sein. Klar, ist es Unbehagen oder ist es Schmerz? Wofür ist es wichtig? Ich will natürlich ein Unbehagen, kann ich nicht unbedingt mit einem Schmerzmittel behandeln oder sollte ich auch nicht unbedingt. Deswegen heißen ja auch viele Skalen, die man bei Kleinkindern nutzt, zum Beispiel auch Unbehagen- und Schmerzskalen.
Also über die Mimik kann man bei Tieren herausfinden, wie groß der Schmerz ist. Was gibt es denn da für unterschiedliche Grimassen?
Ja, da gibt es einige. Und ich habe dir da mal ein Foto eines Kaninchens mitgebracht.
Das, was hier neben mir liegt.
Genau, ja. Schon gut vorbereitet.
Okay, das sind... Soll ich mal sagen, was ich sehe?
Ja, mach mal, ja, genau. Dann guck mal, ob du irgendwie rausfindest. Nehmen wir mal das dunkle Kaninchen, was da liegt.
Ja, also da sind zwei Kaninchen, ein helles und ein dunkles. Und das dunkle, bei dem, wenn ich mir das jetzt so anschaue, da denke ich schon, dass irgendwas nicht in Ordnung, weil die Ohren sind ganz doll angelegt nach hinten, fallen so nach hinten.
Ja,
und
ja.
Auch im Gesicht wirkt es irgendwie schon, als wenn es so ein bisschen eingedrückt wäre.
Eingedrückt, aha.
Ja, genau. Ja, also so ein bisschen eingefallen. So ein bisschen eingefallen.
Ja, das passt, ne, zu dem Wort bedrückt auch, ne?
Ja, 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 stimmt. Und das andere, da würde ich, weißt du, was ich da denke? Das döst einfach ein bisschen.
Ja.
Ja, da sind die Ohren auch nach hinten, ein Ohr ist nach hinten, das andere nicht. Und es sieht eher so aus, als wenn es ja vielleicht gerade so ein bisschen chillt.
Ja, so ein bisschen entspannter.
Ja, ne? Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass irgendwas ist mit dem Kaninchen.
Aber genau das, was du gesagt hast, ist ganz spannend. Das sind tatsächlich Teile von den sogenannten Grimace Scales oder Grimassenskalen, die dann tatsächlich auch wissenschaftlich validiert wurden. Also was ist zum Beispiel mit den Ohren? Wollen wir uns das mal angucken? Mhm. Ich habe dir mal auch die Skala dazu mitgebracht.
Ja, warte, die muss ich mir einmal hier ziehen. Ja, okay. Ah ja, die Skala, da sind die Merkmale und die Ausprägung, ne?
Man sieht Gesichter von Kaninchen auf so einer Grimace Scale. Und du hattest das Thema mit den Ohren erwähnt,
mit,
ne?
Den
bei
Ohren,
dem dunklen,
genau.
Kaninchen, was du zuerst beschrieben hattest, dass sie so ganz nach hinten angelegt sind. Und wenn wir jetzt auf der Grimace Scale mal schauen, da gibt es tatsächlich auch den Unterpunkt,
ja.
Ohren.
Ja.
Und zwar die Ohrhaltung und die Position.
Mhm.
Und wenn die Ohren nach vorne ganz entspannt sind, die Löffel weit gespreizt und ganz aufmerksam, dann ist alles in Ordnung. Dann hat es also keine Schmerzen. Wenn es ganz nach hinten gequetscht sind, die Ohren, und auch so zusammengequetscht sind, wie du es bei dem dunklen Kaninchen gerade beschrieben hattest, dann ist es ziemlich sicher präsent. Mhm. Also diese Skalen, da gibt es Punkte und das kann man am Ende zusammenzählen. Lass uns mal noch was anderes anschauen, vielleicht die Augen zum Beispiel. Da wird gefragt, ob die Augen eher offen sind oder geschlossen, ja, zusammengekniffen.
Ja. Genau, und da heißt not present, es ist sozusagen, wenn die Augen ganz normal groß sind und die werden quasi dann immer kleiner. Und wenn sie so klein und so ein bisschen ja gezwungen und geschlossen sind, dann ist das schon ein ganz klares Zeichen, dass das Tier leidet. Kann man das sagen? Und guck mal, auch das mit den Wangen auch, ne? Das, was ich gesehen habe bei dem kleinen Dunkeln.
Genau, was gesagt hast, so eingefallen, ne? So genau. Flacher, so, ne? Ist genau.
Genau, das ist auch ein klares Zeichen. Es gibt noch ein paar mehr Merkmale und Ausprägungen. Ihr findet die Grimace Scale auch in den Shownotes, die haben wir nämlich verlinkt. Elli, aber woran kann man denn noch erkennen, dass es den Tieren nicht gut geht?
Man achtet auch auf die Aktivität und das Verhalten des Tieres. Schmerzanzeichen wären zum Beispiel, wenn die Tiere in die Ecke starren oder sich zurückziehen, aber auch eine geduckte Haltung, wenn die sich ganz an dem Boden so dran heften. Außerdem betrachtet man den Pflegezustand, achtet zum Beispiel auf gesträubtes Fell und fragt den Besitzer als Tierarzt nach eventuellem Gewichtsverlust oder ob sich das Tier nicht mehr putzt zum Beispiel oder sich vielleicht sogar selbst verletzt.
Aber eine Skala für alle Kleintiere?
Nee, also für jede Tierart muss natürlich eine Extraskala wissenschaftlich validiert werden. Aber natürlich funktioniert das Betrachten der Gesichtsmimik oder des Verhaltens auch bei allen Tierarten insgesamt nicht gleichermaßen gut. Ich habe dazu mal Julia Tünsmeier gefragt. Auch sie ist spezialisierte Tierärztin für Anästhesie, Schmerztherapie und Intensivmedizin an der TIHO. Und sie sagt, dass Unterschiede zwischen den Spezies durchaus auch eine Herausforderung für die Tierärzte sein können.
Eine Katze hat zum Beispiel eine ganz andere Verhaltensänderung, häufig viel subtiler als ein Hund. Und ein Kaninchen zum Beispiel, was ja auch ein Beutetier ist, die es eben auch möglichst nicht so gerne zeigen, weil sie eben in der freien Natur sonst auch schlechte Karten hätten, wenn sie sofort zeigen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit ihnen oder irgendwas nicht stimmt. Und gerade zum Beispiel bei Katzen, weil wir jetzt gerade das Thema hatten, sind die Verhaltensänderungen oder Zeichen oft sehr, sehr subtil und gar nicht so dem Besitzer so bewusst, weil Katzen zum Beispiel bei chronischen Schmerzen eben meistens keine Lahmheit zeigen. Deswegen werden Hunde auch häufiger vorgestellt mit Osteoarthrose-Schmerzen, wenn sie eine Lahmheit zeigen. Das ist so meistens der klassische Vorstellungsgrund und das ist bei Katzen eben sehr viel subtiler.
Ja, und dann haben wir noch das Schnurren der Katze.
Ja.
Na, was denkst du dir dabei? Geht's der Katze gut?
Also, vor unserem Interview hätte ich gesagt, ja, jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher.
Also ja, das war mein Kater, dem ging es ganz gut, das kann ich dir schon mal sagen. Aber tatsächlich wird das Katzenschnurren nämlich manchmal missinterpretiert. Mhm. Das kann nämlich genauso ein Stressschnurren sein.
Ach so.
Oder auch ein Anzeichen von Angst und tatsächlich manchmal auch Schmerzen. Da gibt es auch Studien zu, die darauf hindeuten, dass die Selbstheilung durch Schnurren unterstützt wird.
Aha.
Zum Beispiel bei Knochenbrüchen. Es gibt sogar Platinen, die diese Vibration nachmachen, die man dann bei Menschen tatsächlich auf Knochenbrüche gelegt hat, die dann besser verheilten. Und es werden übrigens mittlerweile auch schon Apps entwickelt, mit denen man per Smartphone-Porträt den Schmerzzustand seines Tieres direkt ermitteln kann. Also ich mache ein Foto und ab in die App und schaue mal, wie es dem Tier dann geht. Und man kann auch einen Verlauf einer Therapie durch solche Apps ziemlich einfach dann beobachten, schlägt sie an oder muss dann noch nachgebessert werden mit einer Schmerztherapie. Mhm. Eine Arbeitsgruppe entwickelt das derzeit für Ratten mithilfe eines Deep Learning Systems und andere machen das für japanische Makaken.
Das sind Primaten, die auch als Versuchstiere eingesetzt werden.
Ja, genau. Ne? Das ist natürlich genauso geboten, das Wohlbefinden bei Versuchstieren zu überprüfen.
Mhm.
Und auch für Katzen wurde eine App prinzipiell schon validiert. Das beruht auf einer aktuellen Studie, Nature habe ich das tatsächlich gefunden.
Mhm.
Da geht es um Grimassenänderungen, aber die App ist selbst noch nicht marktreif. Übrigens gibt es auch viele Probleme bei Haustieren, die denen von Menschen gar nicht so unähnlich sind. Bei Gelenkschmerzen ist es zum Beispiel wichtig, darauf zu achten, dass ein Tier nicht übergewichtig wird wenn es sich nicht mehr so viel bewegt beispielsweise. Es geht also auch um Prävention, sagt Julia Tudensmeier.
Gerade beim Hund ist Gewichtsmanagement, bei der Katze auch, ein sehr großer Faktor, weil Übergewicht nicht nur durch die Überlastung einen starken Effekt hat. Also das, natürlich kann man sich vorstellen, dass Gelenke mehr belastet sind, wenn ich vielleicht das doppelte Gewicht habe. Eine normale Katze wiegt 4-5 Kilo. Wir haben oft Patienten, die 10 Kilo manchmal wiegen. Dass das natürlich eine höhere Belastung ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass es eben auch in die Stoffwechselvorgänge stark eingreift. Also eine Fettleibigkeit und da auch ein dazu beiträgt zu einer Osteoarthritis-Progression.
Aber Elli, Übergewicht bei Haustieren oder auch so gerade bei Hunden, da kenne ich das auch, das würde in Freiheit doch gar nicht passieren, oder?
Nee, also in der Freiheit tatsächlich nicht. Es gibt einige Tierarten in der Freiheit natürlich, die, wenn sie jahreszeitlich wechselnden Umgebungen leben, insbesondere oft ganz großen Schwankungen im Körpergewicht unterliegen. Mhm. Kann man sich vorstellen, natürlich für den Winter müssen ordentlich Fettreserven aufgebaut werden oder für die Trockenzeit genauso natürlich. Aber auch für die Aufzucht von Jungtieren braucht man extra Energie. Es gibt also so einen gewissen natürlichen jahreszeitlichen Zyklus oder auch vom Reproduktionsgeschehen. Echtes Übergewicht ist außerhalb physiologischer Schwankungen aber in freier Wildbahn extrem selten.
Also liegt es an unserer Haltung der Tiere?
Durchaus, genau. Bei uns zu Hause leben die allermeisten Tiere eben nicht nach ihren Bedürfnissen und sie bewegen sich zu wenig, fressen nicht angepasst darauf hin. Wenn wir mal den Hund nehmen, natürlich sind da seit der Domestikation des Wolfes ganz viele Anpassungen an den Menschen passiert. Und der Mensch hat sich auch nach seinen Bedürfnissen die Hunderassen gezüchtet. Wenn wir den Wolf uns anschauen, die fressen manchmal viele Tage nichts. Und dann können sie auf einmal 5 Kilo Fleisch auf einmal in sich reinhauen. Genau. Und auch Hunde können einen Tag lang ganz gut ohne Futter auskommen. Oder auch mal zwei.
Werden ohne aber in der Regel, morgens und abends irgendwie gefüttert.
Ja, genau. Und zwischendurch. Ne? Ja. Und auch wenn sie zwischendurch nichts fressen, mal 2 Tage nehmen sie da gar keinen Schaden dran. Mhm. Wir können es uns aber ganz schwer nur vorstellen. Und es auch schwer zu ertragen, wenn die Hunde da bei uns zu Hause sind. Wir tendieren eher dazu, unsere Bedürfnisse auf die uns schutzbefohlenen Tiere einfach zu übertragen. Da gibt es dann bei uns einen Kaffee und einen Keks und der Hund bekommt ein Leckerli. Das wird dann schnell zur Gewohnheit und dann wird das Tier zu dick und bekommt tatsächlich auch unsere Zivilisationskrankheiten inklusive Arthritis.
Also es geht auch um die Vorsorge, dass Schmerzen gar nicht erst auftreten.
Ja, genau. Und da fängt es schon bei der Wahl eines Tieres an, das ich mir überhaupt nach Hause hole. Also als Sozialpartner sind Haustiere ja tatsächlich sehr wichtig. Das darf man gar nicht unterschätzen. Wir Menschen haben viele unterschiedliche Hunde- und Katzenrassen gezüchtet. Nimmt man mal die Zahlen internationaler Zuchtverbände, sind das ungefähr 250 Hunde und ungefähr 90 Katzenrassen. Inoffiziell sind es wahrscheinlich noch viel mehr. Ob als Jagdbegleiter oder Rattenfänger oder einfach um unseres ästhetischen Genusses willen bei uns zu Hause so einen schönen Akzent zu setzen.
Also wir haben uns die Tiere nach unseren Bedürfnissen und Wünschen sozusagen geschaffen, oder? Was sagt die Wissenschaft denn dazu, warum wir uns welche Tiere nach Hause holen?
Da wird tatsächlich auch schon einiges geforscht und da gibt es mehrere abgeleitete Theorien von der Forschung und es gibt auch länder- und kulturspezifische Unterschiede. Mhm. Insgesamt spielt das Aussehen des Tieres eine wesentliche Rolle. Mhm. Erst danach kommen solche Merkmale wie Charaktereigenschaften und die Gesundheit, insbesondere für Hunde gilt es. Ganz wichtig ist auch die Beliebtheit von so einer Haustierrasse. Mhm. Heute kommt natürlich noch dazu, dass auf Social Media Influencer, die sich mit dem einen oder anderen Tier präsentieren oder auch Künstlerinnen eine Mode vorgeben. Aber auch Tiere, die selbst als Star zum Beispiel in einem Film vorkommen, können so eine Mode machen. Man nennt es dann den Dog-Movie-Star-Effekt.
Lassie war so ein Dog-Movie-Star.
Ganz genau, ja. Und dieser Effekt hält dann offenbar tatsächlich meistens über 10 Jahre an. Ein Beispiel ist, nachdem 1985 der Film 101 Dalmatiner wiederveröffentlicht worden war, kam es zu einem massiven Anstieg von Dalmatinerwelpen, die die amerikanischen Zuchtverbände zählten. Die Zahl verfünffachte sich von knapp 8.200 auf über 42.000 Dalmatinerwelpen.
Wow.
Die Studie hat dann der Autor passenderweise 42.000 und einen Dalmatiner genannt und den Untertitel Modehype, soziale Ansteckung und Hunderassen.
Unglaublich, dass das so einen großen Einfluss hatte.
Ja, und ganz spannend in dem Zusammenhang finde ich auch, ich mache mir den Hund ja irgendwie, wie er mir gefällt oder wie ich mir selbst gefalle. In einer venezolanischen Studie haben Wissenschaftler auf einer großen Rassehundeausstellung Leute einfach mal gebeten, Hunde und ihre BesitzerInnen auf Fotos zusammenzubringen.
Also wie der Herr, so der Hund, ja?
Ja, genau. Ja. Und da schien tatsächlich dieser Spruch auch aufzugehen. Wenn Probanden die Fotos von Menschen, die einen Hund besitzen, mit dem Hund zusammenbringen sollen, klappte das tatsächlich recht gut. Die Forschenden schlussfolgerten daraus, dass Menschen ihre Hunde nach der Rasse auswählen, die ihnen selbst am ähnlichsten sieht.
Aber wenn wir nochmal zu dem Thema kommen, wir schufen uns die Tiere, wie sie uns gefallen. Das kann auch ziemlich nach hinten losgehen. Also hier Thema Kindchenschema bei Tieren. Also wenn wir das ziemlich niedlich finden, züchten wir uns einfach niedliche Hunde mit Glubschaugen und Plattnase, sage ich jetzt mal. Dass die dann als Nebenwirkung aber gar nicht gesund sind, müsste doch eigentlich eher abschrecken, oder?
Ja, genau. Aber leider macht es das nicht. Und da sind wir schon bei dem großen Thema Qualzucht. Aus Großbritannien kommen da diverse Studien, die sich mal genauer angucken, warum ein Hund gekauft wird. Und auch hier Äußerlichkeiten spielen für Tierhalter eine größere Rolle als mögliche Gesundheitsprobleme. Nach denen wird meist gar nicht geschaut. Selbst wenn die kurzschnäuzigen Hunde, man nennt sie im Fachjargon die brachycephalen Rassen.
Brachycephal.
Brachycephal, genau. Also wenn diese Hunde schon massive Gesundheitsprobleme zeigen oder sogar schon Operationen dazu hatten, erkennen die Besitzerinnen das nicht als problematisch. Und es waren sogar schon Tiere, die das sogenannte Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, man sagt auch BOAS, zeigten. Also die mit den schlimmsten Atemwegsproblemen von den sowieso problematischen Kurzschnäuzenrassen.
Oh.
Ja, die Forschenden wollten dann verstehen, warum die Besitzer so krasse falsche Wahrnehmungen des Gesundheitszustandes ihrer Tiere haben. In einer Studie nannten sie dann das kognitive Dissonanzphänomen.
Also wird da so ein bisschen, ja, oder werden die Signale zum Gesundheitszustand so verdrängt, weil das mit der Vorliebe für ihr Tier dann nicht in harmonischen Einklang zu bringen ist.
Ja, genau. Am häufigsten kommt es tatsächlich bei den BesitzerInnen von diesen brachycephalen, also kurzschnäuzigen Hunderassen vor. Es zeigte sich bei denen auch, dass diese emotionale Bindung der PatientenbesitzerInnen besonders innig ist.
Also Bulldoggen zum Beispiel?
Genau. Im Fall dieser Studie waren es französische und englische Bulldoggen.
Und das waren dann Befragungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Da wurden Befragungen durchgeführt, teilweise auch online, anhand wissenschaftlich aufgebauter Fragebögen. Eine andere Studie von ForscherInnen in Dänemark sollte herausfinden, warum Menschen Tiere mit extremem äußeren und vererbten Krankheiten kaufen. Und diesmal wurden 4 Qualzuchten untersucht. Das war der Chihuahua, der Cairnterrier, der Cavalier King Charles Spaniel und wieder die französische Bulldogge. Und obwohl die TierhalterInnen teils hohe Summen für die Gesundheit dieser Tiere zahlen mussten, sagten die meisten, sie würden diese Rasse nochmal kaufen. Auffällig war, dass hier die BesitzerInnen von französischen Bulldoggen am wenigsten wahrhaben wollten, dass das Tier überhaupt leidet.
Was ist Qualzucht denn eigentlich so von der Definition her? Also wo fängt das denn an?
Viele denken, dass nur diese Art mit diesen extrem kurzen Schnauzen und diesen Augen sind, die vorfallen, wenn man sie so doll am Nackenfell packt oder die nicht richtig Luft bekommen, weil sie so eine kurze Schnauze haben. Aber es gibt auch andere, die zum Beispiel die gerade groß in Mode gekommene Scottish Fold Katze, die vielleicht auch mit dadurch so beliebt ist, weil Taylor Swift so eine hat und auf Social Media präsentiert. Das ist auch eine Qualzucht. Abgesehen von diesen kleinen gefalteten Ohren, also wenn man das anders ausdrücken könnte, das auch verkrüppelte Ohren kann man die auch mal nennen, sind diese Katzen prädestiniert für ganz schwere Gelenkdeformationen.
Oh. Aber das musst du noch mal ein bisschen genauer erklären. Was haben denn kleine Ohren mit Gelenkschmerzen zu tun? Also gibt es da eine Verbindung? Oder?
Ja, genau. Das hängt tatsächlich mit dem Gendefekt zusammen. Und dieser Defekt kann neben den gefalteten Ohren auch schwerste Gelenkschäden hervorrufen. Hauptsächlich in der Vorder- und Hintergliedmaße, also Vorder- und Hinterbeinchen. Und das fängt schon im jungen Alter an. Ungefähr mit so einem halben Jahr, da wird es dann klinisch, also dann merkt man das richtig. Mhm. Besonders Tiere, die Faltohren, die dieses Merkmal, das Genetische von beiden Elternteilen haben, leiden dann lebenslänglich an schweren Schmerzen. Und manche können auch gar nicht mehr laufen.
Aber Qualzucht ist doch eigentlich schon gesetzlich verboten.
Also der Begriff selbst, den gibt es gar nicht im Tierschutzgesetz. Aber ja, im Gesetz steht schon jetzt, dass es verboten ist, Wirbeltiere zu züchten, die erwarten lassen, dass ihre Nachkommen erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßigen Gebrauch fehlen. Ich lese jetzt hier mal vor. Oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten. Und wenn die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt.
Warum eigentlich nur Wirbeltiere?
Ich nehme an, dass Wirbellose zu dem Zeitpunkt, als das Gesetz entstand, einfach keine nennenswerten Zuchttiere waren. Übrigens werden im Gesetz auch an anderer Stelle trotzdem Wirbellose genannt, und zwar die Kopffüßer, wie Kalmare oder Kraken. Mhm. Und zwar unter den Bestimmungen für Tierversuche. Auch für diese Tiere braucht man nämlich eine extra Genehmigung, wenn man Tierversuche durchführen möchte. Da wurden Erkenntnisse über diese außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten bei den Kraken und Kalamaren berücksichtigt. Also schlau und empfindsam zu sein, ist schon mal nicht so schlecht, um besonders geschützt zu werden.
Und für die Zucht ist doch jetzt auch eine Gesetzesnovelle geplant, oder?
Ja, genau. Da wird die Qualzucht etwas genauer definiert diesmal. Also da werden ganz konkrete Veränderungen aufgezählt. Also zum Beispiel, die wir gerade schon erwähnt haben, diese Atemnot, aber auch Blindheit oder Lidbindehautentzündungen. Und zwar, wenn die dauerhaft auftreten. Mhm. Auch Haarlosigkeit, Gebissfehlbildungen und Skelettanomalien würden dann darunter fallen.
Kann man denn sonst nichts machen, also an den einzelnen Tieren quasi die Auswirkungen der Qualzucht reparieren?
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage. Die Tiere leben ja schon unter uns und sollen auch gar nicht leiden müssen. Und ich hatte das große Glück und konnte im Rahmen der Recherche für diese Podcast-Folge auch bei einer OP dabei sein, bei der man versucht, die züchtungsbedingten Deformationen so gut es geht zu beheben. Komplett geht es übrigens nie. Da gibt es keine Heilung oder die Wunder-OP.
Schadenbegrenzen sozusagen.
Ja, ne? Genau, das ist eher Schadenbegrenzen, ganz genau. Die französische Bulldogge, bei der ich dabei sein durfte, während dieser aufwendigen OP, die hat sogar eher so eine lang kurze Nase. Aber trotzdem hat sie extrem unter ihren angezüchteten Qualen gelitten. Lass uns da am besten mal reinhören. Das ist der Moment am frühen Morgen, als Kathleen Höhns, die leitende Oberärztin der HNO-Abteilung in der Kleintierklinik Leipzig, den Patienten aufnimmt.
Er wird wahrscheinlich relativ schnell einfach auch ruhiger werden. Im Idealfall fängt er auch an, sich abzulegen, so ein bisschen quasi die Beinchen von sich zu strecken, den kühlen.
Perfekt. Ja, das Hecheln hört man ganz stark und es klingt sehr anstrengend für das Tier.
Ja, das ist wirklich sehr anstrengend für das Tier. In dem Moment, den wir gerade gehört haben, da hat er schon so eine Beruhigungsspritze gekriegt, weil diese Aufregung ist natürlich verstärkt noch, ne? Ja. Diese Atemnot. Und also für mich ist es ganz heftig, sich sowas anzuhören. Gestern war das mir ganz deutlich geworden, obwohl ich schon ganz viel theoretisch über dieses brachycephale Syndrom wusste, hat mich dieser Vormittag in der Klinik nochmal richtig wachgerüttelt. Diese ganze Komplexität des Ganzen wurde mir da so richtig bewusst, dass nämlich nicht nur diese kurze Schnauze und das Gaumensegel, das viele noch kennen, sondern es gibt auch andere Teile, die da ganz große Probleme machen für die Atmung. In der OP mussten zum Beispiel übergroße Mandeln verkleinert werden, das schlaffe Gaumensegel wurde teilweise entfernt und gerafft, aber auch verkrüppelte Knochenlamellen der Nasenmuscheln mussten entfernt werden, die da in die Nase in alle Richtungen hineinragen und ausfüllen. Da geht es wirklich um jeden Kubikmillimeter mehr. Also rein physikalisch nach Strömungsgesetz macht etwas mehr Durchmesser ja gleich ganz viel mehr Durchfluss aus. Hier in dem Falle natürlich Luft. Die Teile, die man da entfernt, das sind Teile des Körpers, die ganz wichtige Funktionen haben. Und man operiert ganz wohl überlegt die einzelnen Teile weg, damit der Hund eben nicht erstickt. Wow. Die Anästhesistin hat mir gesagt, dass diese ständige Erstickungsangst eigentlich noch schlimmer als die Schmerzen sei. Wenn man sich das überlegt, viele von diesen Hunden, die können einfach nie richtig schlafen, weil die sonst ersticken würden.
Unglaublich.
Ja, die Tierärztinnen der HNO-Abteilung von der Kleintierklinik der Uni Leipzig kämpfen seit Jahrzehnten schon darum, dass diese kurzschnäuzigen Hunderassen nicht mehr gezüchtet werden sollen. Und Kathleen Höhns sagt dazu etwas, das durchaus auch selbstkritisch klingt.
Ich würde mich freuen, wenn wir weniger eben die Handlanger dieser Vermehrungs- und Zuchtindustrie wären. Es ist trotzdem immer noch, und das sind so diese zwei Herzen, die in unseren Brustkörben schlagen, dass wir natürlich das Individuum als Individuum sehen. Und natürlich, ne, wenn der kleine, glubschäugige Mops dort vor uns sitzt und einfach schlecht atmet, natürlich wollen wir dem helfen. Deswegen sind wir Tierärzte geworden. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir arbeiten wie Don Quixote die ganze Zeit unermüdlich gegen Windmühlen und es werden immer weitere produziert, trotz Wissensstand, trotz Forschung, trotz Aufklärungsarbeit, das macht uns einfach ganz häufig massiv traurig.
Aber wenn das doch im Gesetz eigentlich schon drin steht, warum scheint das dann nicht so richtig zu funktionieren, dass Qualzucht unterbunden wird?
Also einmal ist es sicherlich der große Einfluss von Zuchtverbänden, aber dann haben wir natürlich den illegalen Handel, den es weiterhin gibt. Und wo Nachfrage besteht, da gibt es auch irgendwelche Angebote. Den Hund, den ich da erleben durfte, der kam zum Beispiel aus Ungarn. Mhm. Aber was durchaus schon eine Verbesserung ist, solche plattnasigen Hunde zum Beispiel, typisch sind Möpse oder englische Bulldoggen, die dürfen zukünftig nicht mehr in der Öffentlichkeit präsentiert werden, wenn dieses Gesetz durchkommt. Das soll nämlich auch in dieser Novellierung stehen. Also unabhängig von Hundeausstellungen und auch nicht in der Werbung oder auf Instagram. In der Tierschutzhundeverordnung steht das mit dem Ausstellungsverbot für Hunde mit Defekten schon jetzt drin. Und in den Niederlanden gibt es übrigens einen Gesetzentwurf, wonach auch die Haltung dieser Tiere verboten wäre.
Mhm. Aber zählt der Dackel zum Beispiel dann auch dazu mit seinen kurzen Beinen?
Ja, streng genommen schon. Denn im Verhältnis zu den kurzen, krummen Beinen hat der einen sehr langen Rücken. Und das macht Dackeln im Alter des Lebens schwer. Sehr, sehr, sehr viele haben dann nämlich Rückenschmerzen, zum Beispiel durch Bandscheibenvorfälle. Übrigens bezieht sich der Paragraph 11b des Tierschutzgesetzes schon jetzt explizit nicht nur auf diese äußeren Merkmale, sondern auch auf Verhaltensstörungen.
Ah, okay.
Da zitiere ich jetzt mal draus. Das gilt auch für Verhaltensstörungen oder wenn jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt. Das heißt, der Tierwohlgrundsatz gilt nicht nur für die äußerlichen Merkmale, sondern es bezieht sich eben auch auf zum Beispiel die Möglichkeit der Kommunikation. Und auch darauf hat die Qualzucht einen Einfluss. Da ist zum Beispiel Schwanzwedeln wichtig.
Das heißt, schon ein kopierter Schwanz hat gravierende Auswirkungen, weil das eben zu Missverständnissen zwischen zwei Hunden führen kann.
Ja, genau. Das kann man übrigens alles sich auch in Ruhe mal anschauen auf der Quen-Webseite. Das ist das Qualzucht-Evidenz-Netzwerk. Da gibt es verschiedene Merkblätter, die kann man sich vorher mal anschauen, bevor man sich ein Tier besorgt. Gerne würde ich jetzt aber noch eine andere Sache ansprechen, die so nicht auf der Hand liegt, und zwar die Genetik von Fellfarben. Viele lieben ja diese Hunde mit dem gescheckten Fell, zum Beispiel beim Australian Shepherd, oder der Dogge, man nennt die auch Tiger. Mhm. Dahinter steckt eine unvollkommene, dominante Depigmentierungsanomalie.
Klingt nicht gut.
Nee, es hat auch einen Namen, das nennt man das Merle-Syndrom. Abhängig davon, ob beide Eltern den Merle-Faktor in den Gen haben und ob die Welpen ihn von beiden auch noch dominant vererbt bekommen, können manche Welpen des Wurfs Mini-Augen haben. Das nennt man dann Mikrophthalmus. Oder auch andere Augenschäden. Also die sind dann blind und können dazu auch noch taub sein. Ob die Eltern diesen Faktor haben oder nicht, das kann man denen gar nicht ansehen. Also nur weil die nicht gescheckt sind, bedeutet das nicht, dass sie den nicht haben. Man kann ihn aber genetisch untersuchen lassen.
Das ist schon heftig, finde ich.
Ja, viele Menschen wollen natürlich einfach nur ein Tier, das ihnen gefällt. Um welchen Preis das dann passiert, wissen viele gar nicht. Sie erwarten und wollen natürlich nicht, dass sie mitunter einen schwerkranken Patienten zu Hause haben, der dann auch noch lebenslänglich behandelt werden muss.
Ja, was ich hier schon so mitnehme, dass es ein ziemlich paradoxes Verhalten einiger Tierhalter im privaten Bereich gibt, weil sie denken, sie tun was Gutes, aber sie merken gar nicht, dass sie es schon so hindrehen, dass die Tiere zu ihnen passen bzw. sich an ihr Leben anpassen und dass es weniger um den Schutz der Tiere geht. Ist das Thema Qualzucht denn nur ein Problem bei Haustieren oder schauen wir bei Nutztieren einfach zu wenig hin, weil das auch eher weniger sichtbar ist, also keine kurzen Köpfe und platten Nasen?
Nein, das ist tatsächlich auch ein Thema beim Nutztieren. Hier gibt es sogenannte Produktionskrankheiten. Bei Milchhochleistungskühen zum Beispiel gibt es das. Aufgrund der Züchtung produzieren die Tiere so viel Milch, ganz weit über gesunde Grenzen hinaus, dass sie davon ganz schwer krank werden. Das sind dann Entgleisungen des Stoffwechsels oder auch Gebärmutterentzündungen, die dann vorkommen. Auch Legehennen sind betroffen.
Da sind wir bei einem wichtigen Thema. Ich habe schon den Eindruck, dass wir zweierlei Maß anlegen bei Haus- und Nutztieren. Wir würden ja nie eine Katze schlachten. Trotzdem, es wird ja immer wieder versucht, mit Tierwohl-Labeln oder ähnlichem Nutztieren ein besseres Leben zu ermöglichen.
Ja, also diese Tierwohl-Label, die gelten nur für die Zeit der Produktion. Das bedeutet also während der Mast oder während des Eierlegens. Dabei gilt die aktuelle Novellierung noch nicht mal für Hühner beispielsweise. Wissenschaftlich sinnvoll sind durchaus manche Ideen darin, zum Beispiel mehr Raufutter und Beschäftigung. Schweine kauen sich denn sonst nämlich gegenseitig beispielsweise die Schwänze ab.
Ja.
Richtig mehr Platz haben die Tiere, aber nicht wirklich, auch mit den Auflagen bei den Tierwohllabeln. Tierschutz und Tierwohl ist tatsächlich eine Frage der Haltung. Auch die sogenannte Bio-Draußen-Haltung ist kompliziert und nicht das oft romantisierte Allheilmittel für mehr Tierwohl. Beispielsweise reicht es nicht aus, dass Hühner eine Tür im Stall zum Freiland haben. Die halten sich nämlich, wenn sie überhaupt rausgehen, dann meistens nur nahe der Türe auf. Parasiten und sonstigen Krankheitserregerdruck steigt dann, weil sich viele Tiere dort aufhalten und sich dann leichter anstecken können.
Und was kann man da machen?
Das Problem kann man mit beweglichen Ställen lösen. Das wird auch schon gemacht. So haben die Tiere echten Auslauf, frische Luft und auch natürliche Vegetation zur Verfügung dann. Allerdings können in der Freilandhaltung Tierseuchen auch auf Nutz- und Haustierbestände übergreifen. Ne? Es können sich Epidemien so ausbreiten und auch im Zweifel als Zoonosen gefährlich werden.
Aber du willst damit jetzt nicht sagen, dass Freilandhaltung gar nicht gut ist, oder?
Nein, natürlich nicht, nee. Für Schweine zum Beispiel, es ist im Prinzip ganz toll, artgerecht im Schlamm zu wühlen und sich draußen zu bewegen. Aber trotzdem ist es eben nicht so einfach schwarz-weiß. Auch da gibt es Einschränkungen, an die gedacht werden muss. Das hat mir Alexandra von Altrock erklärt. Sie ist Expertin für Zoonosen an der Klinik für kleine Clowntiere der TIHO in Hannover.
Also wenn man jetzt an die Freilandhaltung denkt bei den Schweinen, dann muss man im Moment ja gerade aktuell an afrikanische Schweinepest denken. Das ist also auch unheimlich wichtig, das zu beachten. In manchen Gebieten können die Schweine gar nicht raus, weil eben Wildschweine eine Gefahr darstellen. Also das ist bei der Freilandhaltung schon ein Problem. Größeres Problem in der Freilandhaltung sind die Endoparasitosen, also der Wurmbefall bei den Schweinen. Und spiegelt sich häufig in veränderten Lebern dann wieder. Der Einsatz von Antihelmintika ist dann auch höher. Das ist dann auch wieder zu bedenken für den Verbraucherschutz. Wartezeiten sind zu beachten. Also ganz so einfach ist die Freilandhaltung auch nicht, auch wenn es schön aussieht.
Das bedeutet, dass eventuell sogar mehr Wurmmittel bei der Freilandhaltung benötigt werden.
Ja, genau. Für das Tierwohl ist es natürlich wichtig, dass die Tiere gesund sind. Und ein Tier, das leidet, nicht zu behandeln, wo man es könnte, wäre dann wieder tierschutzwidrig. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass viele Leiden bei unseren Haus- und Nutztieren von unangemessenen Haltungsbedingungen herrühren.
Das heißt, unterm Strich fasse ich mal zusammen, einerseits messen wir durchaus mit zweierlei Maß beim Tierwohl. Bei Nutztieren galt lange die Devise, möglichst viel rausholen aus dem Tier, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber andererseits herrscht oft Unkenntnis vor und dann werden radikale Lösungen gefordert. bei der Freilandhaltung zum Beispiel, ohne zu bedenken, was noch dazugehört oder wo man trotz allem Einschränkungen machen muss. Und dann ist auch bei den Nutztieren gut gemeint oft das Gegenteil von gut. Gilt das eigentlich auch für die Maßnahmen der Politik?
Ja, durchaus. Es gab ja die sogenannte Borchert-Kommission, also ein Expertengremium zum Umbau der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, benannt nach dem früheren Landwirtschaftsminister. Die VeterinärmedizinerInnen haben sich aus der Kommission irgendwann zurückgezogen, weil ihre evidenzbasierten Argumente gegen die aktuelle Praxis der Ferkelkastration beispielsweise so gar nicht beachtet wurden. Mhm. Auch die artgerechte Haltung ist übrigens im Tierschutzgesetz verankert. Ich habe da mit Katharina Kirsch drüber gesprochen. Sie ist Tierschutzexpertin am Institut für Tierschutz, Tierverhalten und Versuchstierkunde an der Freien Universität Berlin. Und sie findet, dass da konsequent damit umgegangen werden sollte.
Grundsätzlich ist es ja auch im Tierschutzgesetz vorgegeben, dass jemand, der ein Tier hält, dafür zu sorgen hat, dass es eben verhaltensgerecht, artgerecht untergebracht wird, dass es sozusagen sein artgerechtes Verhalten ausleben kann, dass es alle seine Bedürfnisse stillen kann. Und wenn ich das zum Beispiel durch eine Haltung in einer kleinen Wohnung nicht gewährleisten kann, dann kann ich mir eigentlich so ein Tier auch nicht anschaffen. Und natürlich gehört dazu auch, dass ich gewisse Kenntnisse habe, dass ich eben weiß, was für Bedürfnisse dieses Tier hat, dass ich weiß, also wie das normale Verhalten dieses Tieres aussieht, um auch überhaupt beurteilen zu können, ob es eben dieses normale Verhalten bei mir zu Hause oder je nachdem, wo ich es halte, zeigen kann und wie ich es halt zu versorgen habe.
Ja, das Thema der Bedürfnisse ist wirklich sehr komplex und das will ich mal kurz anhand der Katzenhaltung erklären. Normales Verhalten, wenn die das normale Verhalten ausleben könnten, müsste man es seiner eigenen Katze eigentlich ermöglichen, mehrmals am Tag eine Maus oder einen Vogel zu fangen. Das ist natürlich nur schwer umsetzbar und natürlich auch ein Tierschutzthema. Man kann aber die Umwelt einer Katze auch drinnen anreichern, mit Regalen zum Beispiel, auf denen sie rumklettern können. Oder sich auch vor weiteren Katzen im Haushalt zurückziehen können, geschützte Höhlen, wo Menschen keinen direkten Zugriff haben. Oder mit Clicker-Training, das ist so eine Technik, mit der kann man Katzen, aber auch Hühnern beispielsweise Kunststücke beibringen und beschäftigt sie dann so. Das hilft gegen Aggressionen unter den Tieren in der Wohnung durchaus. Weniger Stress bedeutet mehr Tierwohl. Was man hier übrigens noch ansprechen muss, ist, dass viele Tierarten nicht alleine gehalten werden sollen. Das gilt für Wellensittiche, Pferde, aber auch beispielsweise für die in Mode kommenden Minipigs.
Pferde, das sieht man ja aber auch auf Koppeln, also dass die da meistens zusammenstehen, aber manchmal stehen Pferde auch einzeln, auf einer Nebenkoppel zum Beispiel.
Ja, ja, ne? Vielleicht ist es dann ein Tier, das sich mit den anderen zum Beispiel nicht verträgt. Es ist übrigens bei Hengsten nicht gesichert, dass eine Kastration das einfacher macht, dass die Tiere sich in der Gruppe vertragen. Ohne Hoden, kein Testosteron und somit deutlich weniger aggressives Verhalten. Könnte man meinen zumindest. Aber das klappt eben nicht immer so einfach, weder bei Hunden und auch nicht bei Hengsten. Es hat auch eine Studie von WissenschaftlerInnen aus der USA herausgefunden, die sich das Sozialverhalten von freilebenden Pferdegruppen vor und nach der Kastration von Hengsten ansahen.
Wir müssen an der Stelle über ein Thema sprechen, über das wir bei der Haltung von Tieren eigentlich immer so ein bisschen hinweggehen, weil wir es als selbstverständlich so mitnehmen: Kastration.
Ja, gerne. Die Sache mit der Kastration ist sehr komplex. Im Prinzip ist Kastrieren, wenn es keinen medizinischen Grund gibt, zum Beispiel einem Tumor, eine Amputation. Mhm. Denn beim Kastrieren entnehme ich gesundes Gewebe.
Also Hoden, Eierstöcke, eventuell auch Eileiter und Gebärmutter, ne?
Ja, genau. Und das ist laut Tierschutzgesetz nicht so einfach erlaubt, gesunde Organe zu entfernen. Es gibt da aber Ausnahmen.
Das heißt, Kastrieren wird in vielen Ländern, gerade bei Straßenkatzen, propagiert, damit sie nicht leiden.
Ja, in Berlin ist es sogar geboten, Freigängerkatzen zu kastrieren. Durch Kastrationsaktionen soll die Population von Straßenkatzen eindämmen, ja, sodass sich auch Krankheiten nicht unter den häufig geschwächten Tieren ausbreiten und dann natürlich wieder zu Leid führen. Aber einfach massenhaft Straßenkatzen zu kastrieren, ist durchaus mit einigen ethischen und auch tierwohlgefährdenden Aspekten behaftet. Mhm. Es gibt Ideen, ein dominantes Männchen ganz zu lassen, gegebenenfalls nur zu sterilisieren, also die Samenleiter zu durchtrennen. Damit besteht das Problem, dass dieses Männchen die Hut mit Urin markiert, natürlich weiter.
Ja.
Aber es hält gleichzeitig auch andere Männchen fern und stabilisiert so wieder die Population. Denn irgendwie finden sich einzelne nicht kastrierte, paarungsbereite Männchen und Weibchen am Ende doch. Und das geht dann ganz schnell mit der Vermehrung, wenn pro Wurf 2 bis 6 Kätzchen geboren werden. Nicht aber, wenn das dominante Männchen sterilisiert ist.
Aber warum ist Sterilisieren denn eigentlich keine grundsätzliche Alternative?
Das hat damit zu tun, dass die hormonproduzierenden Geschlechtsorgane noch da sind. Hm. Also markiert der Kater weiter, prügelt sich eventuell draußen mit anderen, verletzt sich und andere mitunter. Und die Katzen werden weiter rollig. Und wenn man Pech hat, auch dauerhaft. All das ist nicht unbedingt das, was man sich von einem zu Hause lebenden Mitbewohner wünscht. Ich finde, man sollte sich diese von uns gewollten Eingriffe bewusst machen, bevor man sich ein Tier zulegt. Hm. Apropos Kastration und Tierwohl. Ferkel wurden bis zum Jahr 2021 ohne Betäubung kastriert.
Stimmt, das ist noch gar nicht so lange her. Warum hat man damit erst vor knapp 3 Jahren aufgehört?
Doris Höltig erklärt uns das mal, wie das kam. Sie ist Direktorin der Klinik für kleine Clowntiere. Das sind neben Schweinen und Schafen und Ziegen, aber auch Alpakas, die hier behandelt und erforscht werden. Früher ist man, wie gesagt, noch von anderen Annahmen noch ausgegangen, nämlich, dass Jungtiere noch gar keine Schmerzen empfinden.
Da sind wir heutzutage natürlich sehr viel weiter und wissen, dass das nicht so ist. Es gibt auch erste wissenschaftliche Hinweise, das ist nicht bewiesen, aber es gibt Hinweise darauf, dass jüngere Tiere Schmerzen gegebenenfalls sogar stärker empfinden könnten als adulte Tiere. Und vor dem Hintergrund gab es dann eben auch diese Novellierungen. Bis jetzt zur Novellierung, beziehungsweise auch davor, bis es vorgeschrieben war, dass man ein Schmerzmittel gibt, hat man die Tiere in der ersten Lebenswoche genommen. Man hat 2 Hautschnitte oder einen Hautschnitt, je nachdem, über den Hoden gesetzt. Die sind beim Ferkel zur Geburt bereits abgestiegen, hat die Hoden vorverlagert und hat die mit einem Scherenschlag, wie auch immer, Scherenschlag, Skalpell, abgetrennt einfach.
Und wieso kastriert man überhaupt?
Das hat mit dem Eigengeruch männlicher Schweine zu tun. Die Eber produzieren, wenn sie geschlechtsreif sind, ein Hormon und das lagert sich im Fettgewebe ein. Viele Menschen in Deutschland finden den Geruch und den Geschmack ganz eklig. In Spanien ist es übrigens anders. Außerdem sind dort auch Spanferkel jünger bei der Schlachtung.
Was macht man denn dann, wenn man den Ebergeruch nicht mag? Und kann man schmerzfrei kastrieren?
Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und jeder Einzelne hat Vor- und ihre Nachteile. Die aktuell in Deutschland praktizierte ist übrigens so gar nicht die, die TierschützerInnen und auch TierärztInnen präferieren.
Mhm. Nochmal ganz langsam. Also was machen wir in Deutschland gerade und was wäre theoretisch möglich?
Ja, also wenn man kastriert und das mittels OP tut, sollte man das Bewusstsein ausschalten, damit wird der Schmerz ausgeschaltet. Denn die Lokalanästhesie ist nicht wirklich schmerzfrei. Kann man sich ja vorstellen. Da wird in den Hoden gestochen und da noch ein Schmerzmittel eingebracht.
Ja, klingt schmerzvoll.
Ja, aber in Dänemark wird es tatsächlich so praktiziert. In Deutschland hat man sich dagegen für die Kastration unter Allgemeinanästhesie entschieden. Also entweder Vollnarkose per Injektion, das müssen dann Tierärztinnen und Tierärzte durchführen, oder eine Inhalationsnarkose. Das dürfen Landwirtinnen dann nach einer Schulung selbst durchführen.
Also Narkose mit Betäubungsgas.
Ja, genau. Das macht man mit Isofluran. Das kann man auch für OPs bei Menschen verwenden. Wie genau die Methode funktioniert, kann Alexandra von Altrock ganz gut erklären. Die hat sich nämlich in ihrer Forschung ganz viel mit dem Kastrationsthema beschäftigt. Man nimmt also zunächst die Ferkel aus ihrer Bucht hin zu einem Gerät, wo sie über eine Maske Isofluran bekommen. In der Schweiz lässt man die Maske dann 90 Sekunden auf der Ferkelschnauze. Bei uns sind es nur 70 Sekunden.
Dann kommt ein Signal von diesen Automaten, dass diese 70 Sekunden eben vorbei sind. In der Zeit sollen die Reflexe geprüft werden, ob tatsächlich die Tiere schlafen und bewusstlos sind. Und dann darf kastriert werden, wenn dem dann so ist. Wir selber haben das schon weit vorher einmal untersucht mit 70 Sekunden Anflutungszeit und es kam raus, dass es nicht funktioniert, also dass maximal 66% schlafen und eben die Schmerzen wirklich nicht zu verifizieren waren.
Also Anflutungszeit bedeutet die Zeit, bis das Narkosemittel voll wirken soll.
Und die hat hier offenbar nicht gereicht, ja?
Mhm, ja, genau. Nach 1:10 hatten ein Drittel der Ferkel noch Schmerzreflexe.
Oh.
Ja, also gar nicht zufriedenstellend. Die Forschungen haben dann die Anflutungszeit immer weiter erhöht, aber selbst bei den weiteren Versuchen mit bis zu 110 Sekunden, also knapp 2 Minuten, empfanden trotzdem noch 15% der Tiere Schmerzen.
Und wie haben die das gemessen?
Man kneift den Ferkeln dann mit einer Klemme vorsichtig in die Haut zwischen den Klauen.
Mhm.
Und wenn sie noch zucken, ist der sogenannte Zwischenklauenreflex noch nicht ausgeschaltet. Das wiederum bedeutet, dass noch Schmerzen wahrgenommen werden können.
Und du meintest ja eben gerade, 15% der Tiere empfanden immer noch Schmerzen. Das ist ganz schön viel.
Ja, ne? Wenn man von ungefähr 3 Millionen Ferkel ausgeht, die in Deutschland jährlich kastriert werden, aus der Statistik ist es geschätzt, dann wären das immerhin 450.000 Ferkel, die bei der Kastration Schmerzen haben wahrscheinlich.
Mhm.
Also 2-mal die Einwohnerzahl von Lübeck. Doris Höltig veranschaulicht ihren Studentinnen die Zahl folgendermaßen.
Ich frage unsere Studierenden dann immer gerne, wenn sie ins Krankenhaus gehen und der Anästhesist klärt sie auf und sagt, sie werden in Narkose gelegt, aber das Risiko wäre nur 15%. Dass sie was von der OP mitkriegen, ob sie sich damit wohlfühlen würden. Und es ist eine deutliche Verbesserung zu vorher, das steht überhaupt nicht in Abrede. Aber der Großteil der Studierenden sagt dann schon, wenn man ihnen sagen würde, es besteht ein 15-prozentiges Restrisiko, dass sie trotzdem Schmerzen unter der OP mitbekommen würden, würden sie diese Operation ablehnen im Endeffekt.
Dazu kommt noch, dass diese Narkosemasken nicht immer perfekt dicht sind, kann man sich ja vorstellen. Jedes Ferkel hat eben ein anderes Gesicht und dann entweicht von diesem Isofluorangas auch etwas immer in die Umgebung. Und bei ungünstiger Lüftung und langem Arbeiten bekommen die Landwirtinnen das dann eben auch ab. Die klagen über Kopfschmerzen.
Also am Anfang dachte ich noch, das ist eine ganz gute Methode, aber da kommen ja doch einige ungünstige Sachen zusammen.
Ja, das Beste wäre laut den Expertinnen, einfach gar nicht zu kastrieren, also die sogenannte Ebermast durchzuführen. Da kommt man aber auch mit dem Verhalten der Tiere ein bisschen in die Bredouille.
Ja.
Sobald sie nämlich geschlechtsreif sind, bespringen die sich zum Beispiel. Also muss man auch hier wieder die Haltungsbedingungen anpassen.
Also doch mehr Platz im Stall. Aber gibt es da nicht auch eine Impfung, die gegen diesen Ebergeruch helfen soll?
Ja, genau. Und das wird manchmal mit Gentechnik verwechselt, hat aber damit nichts zu tun. Studienergebnisse von AgrarwissenschaftlerInnen zeigen übrigens, dass die Kastration per Impfung auch wirtschaftlich deutlich besser ist. Und dann gibt es womöglich noch einen weiteren Weg.
Man versucht aber auch noch gleichzeitig Eberlinien zu züchten, die weniger stinken. Da gibt es Fragen zu Fruchtbarkeit, ob sich das vielleicht negativ irgendwann auswirkt. Aber ich finde, von der züchterischen Maßnahme ist das eigentlich auch ein ganz guter Weg, um dann eben tatsächlich Eber zu mästen.
Und gibt es noch mehr Alternativen?
Ja, zum Beispiel das Gene Editing, wo nur noch weibliche Tiere gezüchtet werden. Das geht aber in der EU nicht, denn es fiele dann tatsächlich unter das Gentechnikverbot. Man kann auch nur die Spermien sexen, also das Geschlecht bestimmen und dann nur noch die weiblichen Spermien für die künstliche Befruchtung von Sauen zulassen. Aber bisher ist das nur im Labormaßstab möglich.
Also ich habe den Eindruck, in der Forschung passiert aber echt schon viel, um das Tierwohl zu verbessern.
Ich möchte gerne noch kurz auf eine weitere exotische Tierart eingehen, die auch zu den Nutztieren gehört, nämlich Gnadenhofhühner. Genauer gesagt sind es Legehennen. Die werden nach der Nutzung als EierproduzentInnen manchmal von ehrlich gutmeinenden Menschen aufgenommen.
Ja.
Mit Stall und Gehege und allem drum und dran. Aber was vielen gar nicht bewusst ist, die meisten dieser Hühner entwickeln, bald nachdem sie adoptiert wurden, Eierstocktumore. Manche sind so groß, dass die Tiere Luftnot bekommen, weil die drücken dann auf die Luftsäcke. Und die kriegen auch noch Fußgeschwüre, bringen die mit und andere Erkrankungen. So ein schönes Gefieder, das sich mit der Draußenhaltung entwickelt, überdeckt dann dieses Leid.
Ah.
Ja, die Legehennenrassen sind gar nicht dafür gemacht, so wie sie sind, lange zu leben.
Mm.
Ja, das hört sich fürchterlich an, aber ist doch Realität. Und wir haben einfach einen enormen Eierverbrauch. Also zukünftig wird diese intensive Haltung von Legehennen nicht so schnell verschwinden. Vielleicht hilft ja zukünftig der Fokus auf 2 Nutzungsrassen.
2 Nutzungsrassen, was heißt das?
Das sind Hühner, die sind für das Eierlegen, können die genutzt werden, aber auch um Fleisch zu produzieren. Beim Haushuhn war das früher normal. So ein auf das Legen vieler Eier gezüchtetes Huhn kann dagegen nicht wirklich für das Fleisch genutzt werden, auch nicht die männlichen Tiere. Es gibt private Gruppen, die vermitteln Gnadenhofhühner, kaufen dafür ganze Bestände ausgedienter Tiere auf. Und ich habe dazu mal eine Vogeltierärztin in Berlin besucht. Gesine Feder, die heißt wirklich so, die hat mir Folgendes berichtet.
Die sind ja im Prinzip von uns Menschen so gezüchtet worden, die sollen halt für ein, zwei Legeperioden Eier legen, so viel wie möglich, am besten jeden Tag. Und dann können die auch nicht mehr. Ja, also die sind halt auch, und die werden ja dann auch nicht mehr gebraucht.
Das klingt hart.
Ja, schon. Früher hat man diese ausgedehnten Legehennen einfach als Suppenhuhn verwertet. Wer ist denn heute schon noch ein Suppenhuhn? Ne? Da gibt es nicht mehr so viele. Und normale Haushühner werden ungefähr so 5 bis 10 Jahre alt. Es scheint tatsächlich, als hätten die Legehennen eine Art Verfallsdatum.
Es ist leider so, weil sich das für den Besitzer in dem Fall wirklich nicht lohnen würde, weil die Legeleistung lässt dann rapide nach. Ja. Und in dem Moment, so schlimm wie es klingt, sind die nicht mehr wirtschaftlich und damit nicht mehr nutzbar für den Besitzer.
Interessant ist, was Gesine Feder mir dann auch zur Privathaltung von diesen Gnadenhofhühnern erzählt hat. Das ist nämlich gar nicht so trivial, wie sich die Hühner nach der Umstellung von Intensivhaltung auf Hobbyhaltung umstellen müssen.
Die brauchen schon ein bisschen Umgewöhnungszeit, ne? Und die sind das nicht gewöhnt, dass die überhaupt raus dürfen. Das heißt, die kennen den Himmel nicht, die wissen nicht, wie Gras aussieht. Dann ist das für die natürlich auch eine riesen Umgewöhnung, dass dann auf einmal wirklich nur noch so wenige von ihnen da sind. Also ich denke, dass die Besitzer schon informiert sind. Aber was wir hier viel hatten, war wirklich, dass die Besitzer sich ganz, ganz viel Mühe mit dem Futter gegeben haben. Aber wir dann doch sagen mussten, nee, sie müssen leider das Legemehl kaufen. Auch wenn wir das alle nicht möchten, aber die brauchen das, sonst kommen die nicht klar. Ja, also dass die Mohrrübe klein geschreddert worden ist und das gute Biofutter gekauft worden ist. Und ja, also die sich die Leute wirklich viel Mühe gegeben haben, aber das dann doch trotzdem schwierig war. Und sobald die dann wieder dieses Legemehl bekommen haben, war es dann wieder in Ordnung mit den Eiern.
Okay, gut gemeint und gut. Wir hatten das jetzt ja schon öfter. Da hilft wohl nur Aufklärung. Zurück zum Anfang, Elli. Wir haben auch ganz kurz über Insekten gesprochen. Ich weiß, dass dir das wichtig ist. Warum gehört das für dich in eine Folge übers Tierwohl?
Und zwar werden Insekten für ganz viele Anwendungen in Massen gezüchtet. Aber außerdem ist auch wichtig, Insekten zu verstehen, weil sie eine große Rolle im Ökosystem spielen. So bringen zum Beispiel Mistkäfer den Kot unter die Erde oder andere fressen anderen Tieren und auch uns Menschen die Nahrung weg, wenn sie sich beispielsweise enorm vermehren. Und ein paar Insektenarten können Schmerz wahrnehmen. Forschende haben bei Fruchtfliegen sogar ein ursprüngliches Bewusstsein nachgewiesen.
Wie das?
Es gibt ja mehrere Kriterien dafür, einem Lebewesen Bewusstsein zuzusprechen. Und eins davon ist, sich seiner selbst bewusst zu sein. Der Spiegeltest ist hier so eine Möglichkeit. Kennst du den?
Das ist das mit den Punkten im Gesicht von Schimpansen, die sie nur mit einem Spiegel an sich selbst sehen konnten, oder?
Ja, genau, der, genau. Und dann haben sich die Schimpansen eben selbst ins Gesicht gefasst und nicht auf den Spiegel. Bei Fruchtfliegen gibt es mittlerweile Hinweise darauf, dass sie zumindest die Fähigkeit besitzen, zwischen sich und der Außenwelt zu unterscheiden. Da hat man zwar keinen Spiegeltest gemacht, aber es ging um eine bewusste Entscheidung, wohin die Fliege fliegt, wenn sie mit einem Laserstrahl gereizt wurde, was unangenehm für sie ist. Die hat man da eingespannt in eine Art Flugrichtungsmessgerät, also mit Sensoren, ein ziemlich kompliziertes, aber total spannendes Experiment an der Uni Regensburg. Und die Reaktion der Fliege war offenbar keine klassische Konditionierung, sondern ein Lerneffekt und eine bewusste Entscheidung. Den meisten fällt als Nutzinsekt vielleicht noch die Honigbiene ein. Trotzdem finde ich es nachvollziehbar, wenn sich ein Tierarzt auch mit anderen Insekten beschäftigt. Das macht zum Beispiel Nils Grabowski. Der ist Leiter des Instituts für Lebensmittelqualität und Sicherheit in der Abteilung der Wirbellosen an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Im Fachjargon heißt das, was er macht, übrigens Bestandsbetreuung.
Bestandsbetreuung, das klingt ein bisschen bürokratisch. Was genau bedeutet das?
Ja, das ist ein Begriff aus der Tätigkeit von Tierärztinnen und Tierärzten, die sich mit Nutztieren beschäftigen. Da wird insbesondere nach der Gesundheit auf der Ebene des ganzen Tierbestands eines Landwirts geschaut. Und bei Züchtern essbarer Insekten für Mensch und Tier sind das natürlich große Bestände, bei denen auch Haltungsbedingungen eine Rolle spielen.
Moment mal, Haltungsbedingungen bei Insekten. Also es geht um Insekten als Nahrung der Zukunft, ja?
Ja, auch. Okay. Ich habe Nils Grabowski vor einiger Zeit als Experten für essbare Insekten kennengelernt. In einem Selbstversuch habe ich dann ein Rezept von ihm nachgekocht, die Tacos de Chapulines. Das hat er sich aus seiner Studienzeit in Mexiko mitgebracht.
Chapulines, was für Insekten sind das?
Das sind Heuschrecken.
Ah, hast du die denn selbst probiert?
Na klar. Na, ich glaube, ich habe da ein bisschen zu viel Zitrone reingemacht. So habe ich die Heuschrecken nicht wirklich als solche wahrgenommen. Es hätten auch Nordseekrabben sein können, die sehen ähnlich aus, mit eben so ein bisschen zu viel Zitrone. Nils Grabowski erklärt jedenfalls, was die Bestandsbetreuung eines Insektenbetriebs ausmacht.
Die Idee von Haltung von Insekten, zumindest von den Insekten, die jetzt gerade hier eine Rolle spielen, sowas wie diverse Schwarzkäferlarven, wie meinetwegen Grillen, Heuschrecken und andere Gruppen, gibt also um die 3000 essbare Insektenarten weltweit, so grob geschätzt, von denen auch einige auch so in einer Form haltbar sind im Rahmen einer Farm, eines Betriebes. Anders als die typischen klassischen Wirbelhaustierarten, sage ich mal so, ist halt der Wissensstand bei diesen Wirbellosen, bei diesen Nutzwirbellosen entsprechend gering. Dann fangen wir gerade erst an. Es ist wichtig, dass wir Tiere auch entsprechend nun vernünftig handhaben.
Also was der Nils Grabowski beschreibt, ist eigentlich die Betrachtung von Tierwohl in der Realität von Nutztierhaltung, wie bei Rindern oder Schweinen auch. Nur eben für Insekten steht es ganz am Anfang, das steckt noch in den Kinderschuhen.
Insektenfarmen als solche gibt es schon seit einigen Jahren, typischerweise halt irgendwo außerhalb der EU, wenn es irgendwo in Sachen Lebensmittel angeht. Das fängt an mit der Auswahl von entsprechenden Zuchttieren, über die entsprechende ideale Fütterung, über Maßnahmen im Falle von Krankheiten und dann hin zu einer irgendwo tierschutzgerechten Tötung der Tiere und dann entsprechend auch dann sauberen, integralen, veganen Verarbeitung zu Produkten, die auch dann irgendwo beim Konsumenten keine Probleme produzieren.
Also so wie wir Tierwohl für Schweine, Rinder und Co. diskutieren und Regeln aufstellen, sollten wir das auch für Speiseinsekten tun, ja? Das ist irgendwie schon ein ungewohnter Gedanke. Ich glaube, weil sich bei allen anderen Tieren das Mitgefühl so automatisch einstellt, weißt du? Und bei Mücken, Fliegen und Wespen ja eher nicht.
Ja, ne, aber Mitgefühl ist vielleicht gar nicht das Entscheidende. Es geht beim Tierwohl wissenschaftlich betrachtet ja vor allem auch darum, dass Lebensbedingungen bewahrt werden, weil wir die Natur und die Ökosysteme schützen wollen und auch müssen. Dazu gehören dann eben auch Insekten. Auch wenn das erstmal paradox klingt, weil Mücken zum Beispiel gefährliche Krankheiten übertragen. Aber die Natur gerät eben außer Balance, wenn wir zu stark eingreifen und sie verändern. Und deshalb geht es um das gesamte System, zu dem Insekten eben dazugehören. Es geht um nachhaltige Landwirtschaft, um One Health. Und gerade Insekten können da helfen. Der Impuls hinter dem Tierschutz ist ja ein rationaler Gedanke. Gar nicht das bloße Gefühl, oh je, die Armen, die sind ja so niedlich, die dürfen nicht leiden.
Ja. Ja, okay. Aber wie kann ich mir denn so eine ideale Insektenfarm vorstellen?
Für jede Tierart muss das einzeln erforscht werden. Nils Grabowski hat mir zum Beispiel die sogenannte Krabbelkist im Invertebrarium der Hochschule gezeigt. Die wurde erstmals für Grillen entworfen.
Die Haltung von Salatenfliegen ist eine andere als meinetwegen von Grillen, die es irgendwo ganz gerne etwas luftiger und heller mögen, die aber auch dann wieder Ecken benötigen, wo sie verstecken können. Das lösen wir bei uns hier an der TIHO mit der Krabbelkist. Die haben wir hier an der TIHO halt irgendwo nur konzipiert. Das ist eine kleine Kiste, wo wir halt Eierkartons einstellen und zwar hochkant stehen, dass die Tiere auch dann irgendwo frei entscheiden können, ich möchte es gerade dunkel haben oder ich möchte es gerade ein wenig heller haben.
Ja, diese Krabbelkist.
Schön norddeutsch.
Ja, ne? Nett, ja. Ist eigentlich eine große Plastikkiste. Aha. Die eignet sich gut für Heuschrecken. Wasser wird über Früchte oder ein speziell angefertigtes Trinksystem bereitgestellt. Es hört sich jetzt so schlau an, Trinksystem, aber es ist es auch. Das ist eine kleine PET, Trinkflasche, die wir für Wasser oder Säfte so benutzen. Mhm. Und es hat einen Schlitz an der Seite. Dadurch steckt man ein Küchentuch und das ist dann quasi ein Docht für die verschlossene, mit Wasser gefüllte Flasche, die einfach in die Krabbelkiste gelegt wird. Und die Grillen saugen dann das Wasser aus dem Stoff.
Aha.
Mhm. Besonders in ist in Europa übrigens aktuell die Haltung von schwarzen Soldatenfliegen. Das habe ich ganz am Anfang ja schon mal kurz erwähnt. Ja. Die werden gezüchtet als Futtermittel für Schweine und Geflügel oder für Heimtiere oder in der Aquakultur. Ihre Larven wachsen innerhalb von nur 2 Wochen auf allen möglichen biologischen Resten.
Und fallen diese Insekten jetzt ganz normal unter das Tierschutzgesetz?
Naja, im Prinzip schon. Die Biologin Juliane Hirnet, das ist eine Kollegin von Nils Grabowski, sagt, es sind ja schließlich Nutztiere, die von Menschen gehalten werden.
Das Problem, nicht wirklich ein Problem, weil es halt, dass dieses Tierschutzgesetz geschrieben wurde für Wirbeltiere. Also vor allem für Wirbeltiere, es wird natürlich auch auf Krebse, Hummer und sowas angelegt, aber Wirbeltiere haben halt manchmal andere Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Wirbeltiere sind etwas einfacher für uns zu verstehen, weil wir halt auch Wirbeltiere sind.
Aber was konnte man denn bis jetzt über die Bedürfnisse herausfinden? Also wie sollten Insektenställe denn tierwohlgerecht aussehen?
Ja, das ist schwierig, weil die Bedürfnisse von Insekten noch nicht besonders gut untersucht sind. Mhm. Allein ob sie jetzt flüssiges Wasser benötigen oder ob die Flüssigkeit aus Obst ausreicht, ist unklar.
Ein Problem, mit dem wir immer wieder zu tun haben, ist, dass man ganz gerne mal quasi die Insekten als, ja, quasi als das Insekt bezeichnet. Im Sinne von, ja, hat halt irgendwie gefühlt mehr als 4 Beine, ist klein, also ein Krabbeltier, die sind alles irgendwo dasselbe. Man aber vergisst in diesem Fall, dass diese Tiere durchaus sehr, sehr differenziert sind, dass wir da weltweit von 1 Million verschiedenen Arten sprechen, wenn wir im Bereich von den Säugetieren deutlich weniger Arten haben. Und teilweise, wenn man so sieht, meinetwegen sowas wie ja, Grillen sind so sehr verwandt mit Fliegen wie meinetwegen Kängurus mit Tigern. Und keiner würde auf den Bolzen kommen und jetzt sagen, also ja, ich weiß, wie ich jetzt Kängurus halten muss, deswegen, weil sie auch irgendwo das Tiger so gehalten werden müssen. Das heißt, in diesem Falle ganz klar, irgendwo Tierschutz ist ein ganz zentraler Aspekt, aber bitte sehr irgendwo für das Tier selber.
Der Vergleich von Tigern und Kängurus ist einprägsam, aber denen sehe ich zum Beispiel dann an, ob sie Schmerzen empfinden. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass Insekten das auch können, also Schmerz empfinden.
Ja, Nils Grabowski weiß auch, dass es vielen so geht.
Viele von uns sind mit der Idee groß geworden, dass Insekten mehr oder weniger gefühllose Automaten sind. Na, weil sie haben ja offensichtlich keine Schmerzrezeptoren. Das ist mittlerweile vom Tisch. Also Insekten sind keine gefühllosen Automaten. Die haben eine Vielzahl von Sensoren um sich herum, die also auch sowas wie Druck oder Temperatur und viele, viele andere Sachen halt irgendwo noch feststellen können. Und mittlerweile wurden auch für einige Arten halt Schmerzrezeptoren gefunden, dass man gegenwärtig sagen kann, dass zumindest für einige Phasen im Leben einiger Insektenarten einige Reize als stressig oder als schmerzhaft empfunden werden können.
Nun gibt es ja aber auch immer mal wieder Tierversuche mit Fruchtfliegen zum Beispiel. Soweit ich weiß, sind die genetisch und in vielen anderen Bereichen dem Menschen ja sehr ähnlich. Trotzdem habe ich noch nie gehört, dass Tierschützer dagegen protestieren. Müsste man das Tierwohl von Insekten dann nicht auch in dem Bereich konsequent zu Ende denken?
Bei Fruchtfliegen hat man tatsächlich danach gesucht. Ich habe ja von der Forschungsgruppe in Regensburg erzählt, die zumindest Hinweise für ein ursprüngliches Bewusstsein im Sinne eines freien Willens gefunden hat. Mhm. Ich persönlich mache einfach nicht alles um mich rum platt, was stört. Und es gibt gar nicht mal wenige, die eine Spinne, die übrigens kein Insekt ist, lieber vorsichtig mit einem Glas ins Freie bringen, als sie totzuschlagen, obwohl sie sich vielleicht fürchterlich ekeln. Und bei Fruchtfliegen mache ich es einfach so, Prävention statt nerviges Herumgeschwirre ab im Kühlschrank im Sommer mit dem Obst.
Und jetzt mal ganz praktisch, wie tötet man Speiseinsekten denn jetzt im Sinne des Tierschutzgesetzes?
Wissenschaftlerinnen aus der Schweiz haben dafür das sogenannte Octopamin gemessen. Das ist eine Art Adrenalin bei Insekten. Mhm. Dabei wurden verschiedene Tötungsarten untersucht. Kochen, wie man das ja auch bei Schrimps macht, einfrieren und musen. Und jetzt rate mal, mit welchen Tötungsarten die Stresshormone nicht angestiegen sind.
Nicht angestiegen? Einfrieren?
Ja, es war tatsächlich das Einfrieren und das Musen.
Das Musen, also das Zermahlen oder wie?
Ja, das ist, ja, Musen, so Mus draus machen. Ne?
Ja.
Das hört sich voll gruselig an irgendwie, das hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. Aber das ist gut zu wissen, heißes Wasser ist nicht gut.
Mhm.
Ja? Bei der Untersuchung ist da das Octopamin richtig stark angestiegen, nur während dieser paar Millisekunden, als die Insekten dem heißen Wasser ausgesetzt waren.
So, jetzt haben wir das Thema Tierwohl hier wirklich einmal richtig durchgeackert, Elli. Das ist sehr komplex. Ich bin echt überrascht auch, wie schnell das geht, dass man Tieren schadet, obwohl man ihnen was Gutes tun möchte. Aber auch, wie die Studien zeigen, dass es vielen Menschen einfach auch egal ist, ob ein Tier krank gezüchtet wurde. Und danke auch für die Perspektive auf die Insekten. Also Tiere, die einem so fern sind und eher nervig im Alltag, die aber doch so eine Bedeutung für uns haben. Dass es eben nicht egal ist, wie sie gehalten werden und das eben auch zum Tierschutz dazugehört.
Ja, One Health Rule, sage ich nur.
Wie ist denn unterm Strich dein Eindruck, also so aus wissenschaftlicher Perspektive, ist die Politik auf einem guten Weg, was den Blick aufs Tierwohl angeht?
Naja, das werden wir mal sehen. Ich würde mir wünschen, dass PolitikerInnen, aber auch Personen in den Behörden manchmal etwas mutiger sind und Sachen, die eindeutig evidenzbasiert sind, auch so umsetzen.
Mhm.
Ich gehe mal davon aus, dass die Wissenschaft in der nächsten Zeit sicherlich uns einige Überraschungen bescheren wird. Und womöglich werden wir auch einige unserer gesichert erachteten Erkenntnisse zum Bewusstsein zum Beispiel und den tatsächlich fühlenden Tierarten über den Haufen werfen müssen.
Mhm.
Wichtig finde ich auch, dass man Tierwohlgesetze von Beginn an evidenzbasiert verabschiedet. Denn am Ende bedeutet Tierwohl im Sinne evidenzbasierter Erkenntnisse aus den Prinzipien von One Health auch unser Wohl.
Elli, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke euch.
Wir verabschieden uns. Vielen Dank ans Team Lisa Krumme, Konrad Winkler und Corinna Hennig. Wie immer gilt, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gerne an synapsen@ndr.de. Und wenn ihr den Podcast mögt, empfehlt uns weiter und bleibt uns treu. Hier kommt zum Schluss noch ein Hörtipp aus der ARD Audiothek. Ich bin Lucy Kluth und sage Tschüss, bis bald.
Synapsen.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. In unserem Podcast Raus aus der Depression spreche ich mit Prominenten über ihre Krankheit und wie sie damit umgegangen sind. Hazel Brugger war schon da, Thorsten Sträter und in der neuen Staffel der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
Ich hatte mein ganzes Leben lang nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche Kommunikationsschwächen hätte oder mit Menschen nicht umgehen wollte oder könnte. Und plötzlich hatte ich Angst vor Menschen.
Meine Gäste erzählen, wie sie von ihrer Depression erfahren haben, was die Diagnose auch und vor allem für Angehörige bedeutet und wie ihnen am Ende geholfen wurde.
Mir hat geholfen, fern von jedem esoterischen Hokuspokus, mich auch mit Meditation zu beschäftigen und zu befassen, weil es einfach auch zu einer großen inneren Ruhe beiträgt.
Der Wissenschaftspodcast Raus aus der Depression in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie sonst gerne Podcasts hören.